Ich bin so froh, dass meine Frau noch an meiner Seite. Genau. Aber ich möchte zum Anfang noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du da bist. Und wir kommen wegen dir zusammen. Jesus, wir wollen dich erheben an dem heutigen Abend. Ich will dich erheben über jeden Einzelnen drin. Und ich will dir einfach danken, dass du redest und dein Wort zu unseren Herzen. Und ich bitte, Herr, dass wir das können, jeder persönlich nehmen, wofür jeder persönlich ist. Ich danke, dass du wirklich schon die Heilige Geist und es geht um dich, Herr. Danke vielmals, Herr, bist du da. Amen. Wir werden heute über die Apostelgeschichte 11 reden. Ich probiere noch kurz einen Abriss zu machen, was wir das letzte Mal gehört haben, über die Apostelgeschichte 10. Es ist dort um Cornelius gegangen. Cornelius, der hat in Caesarea gewohnt, war ein römischer Hauptmann. Er war ein frommer Mann. Er hat an Gott geglaubt von den Juden. Und er war ein Mann vom Gehen, vom Gebet und ehrfürchtig. Das hat mich sehr fasziniert. Er hat eines Tages eine Engelerscheinung gehabt. Der Engel hat zu ihm gesagt, send von deinen Diener los auf Joppe, dort wird der Mann sein, der heißt Simon Petrus, und bring ihn zu einem auf Caesarea. Gleichzeitig, der Petrus, der in Joppe ist, hat so vor dem Essen eine Erscheinung. Kennt ihr auch, oder? Das Tuch kommt oben runter. Mit verschiedenen Viechern drin, Reptilien, Vögel, alles Verrücktes. Und Gott sagt, iss. Und der Petrus sagt, nein. Und das passiert dreimal. Und Gott sagt dann, was ich für rein erklärt habe, musst du nicht als unrein erklären. Eine krasse Aussage, oder? Gleichzeitig kommen die Männer an, dort in Joppe, und der Petrus hört im Geist, hey, geh mit denen mit. Du hast einen Auftrag. Und die haben sich nachher getroffen, sind nachher am nächsten Tag los, wieder zurück auf Caesarea, Und er hat nachher mit dem Cornelius das austauscht, was sie erlebt haben, was sie gehört haben. Und der Petrus hat plötzlich verstanden, hey, jetzt geht es darum, das Evangelium ist für jeden. Und noch kurz, also die Leute dort sind, nachdem er das Evangelium erzählt hat, zum Glauben gekommen. Sie haben eine Erweckung erlebt. In dem Haus waren noch Freunde dabei gewesen von Cornelius. Und das ist etwas, das so unglaublich stark war. Das muss sich wahrscheinlich extrem umgeredet haben. Jedenfalls haben sie sich dann auch taufen und es ist einfach einmalig. Das erste Mal, wo das passiert ist, dass Heiden zum Glauben kommen. Und jetzt gehen wir weiter. Ich werde mal lesen aus Apostelgeschichte 11, 1 bis 3. Jetzt muss ich eben Brillen anlegen. Die Neuigkeit, dass jetzt auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichte schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen, und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Die Gläubigen von Jerusalem, das sind deren, die sich auch für Jesus entschieden haben, also messianische Juden, sie haben ihn zur Rede gestellt. In den Elberfeldern heisst, sie haben mit ihm gestritten, sie haben ihn kritisiert. Sie haben ihn kritisiert aus der gleichen Familie. Und es waren ja keine Pharisäer oder Ungläubige, sie haben ja auch Jesus kennt. Also Konflikt in der eigenen Familie. Und ich werde dort ein bisschen bleiben in dem Bereich. Also eigentlich sind sie ja nicht mehr unter dem Joch, unter dem Gesetz, aber sie haben es noch nicht verstanden, die Essenz von der Gnade. Sie sind also immer noch gefangen unter dem Gesetz. Und jetzt, wenn ich jetzt in mein Leben, unser Leben schaue, wie schnell kritisieren wir? Wenn uns etwas fremd ist, wenn uns etwas ist, wo einfach neu ist, oder etwas Ungewohntes passiert. Und ich merke für mich persönlich, es ist immer gut, zuerst einfach mal zu schweigen und mal schauen, was passiert. Mal schauen, was sich noch ergibt. Weil manchmal so Kritik kann zu einem Streitgespräch führen und die sind nicht so erwünschenswert. Es heisst in den Sprüchen 17,14, wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt, ehe der Streit losbricht, lass ab. Die Vorstellung, dass wenn ein Damm bricht, dass viel kaputt geht, stellt euch vor, die Grand Ixos im Malisund würde brechen, das ist ja ein Riesenmauer. Das gäbe so eine Sauerei, das würdest du im Genfersee vorher noch merken. Und ich habe eine Geschichte, ich habe ein Beispiel. Ich bin mal vor langem bin ich im Kantonsspital habe ich gearbeitet und habe dort für eine Firma montiert. Und da haben sie mir in einem Zimmer gesagt, ja, da kannst du die Möbel montieren. Und ich bin natürlich gewusst, ich muss vorsichtig sein. Habe ich gefragt, ja, habe jetzt da irgendwie Sachen, die man jetzt verwünschen beim Bohren? Und sie haben dann gesagt, nein, ist gut, kannst du nur bohren. Das war um 12 Uhr etwa, vor der 12. Ich setze den Bohrer an, bohre in die Wand hier und es geht nicht lang, der jagt mir die Bohrmaschine so raus und der Wasserstrahl so fest an diese Wand, das hat nur noch eine riesen Sauerei. Ich kann euch sagen, da kommst du so anders in Stress, weil ich ja gewusst, das ist ein Spital und zum Glück sind die Böden versiegelt, also das läuft nicht gerade weiss nicht hin. Aber wir sind mit den Kästen, der Querweg, dick gestanden. Hey, wo stellt man das ab, oder? Also es hat genau über 25 Minuten gebraucht, bis wir den Hahn gefunden haben, weil das Spital ist ja nicht klein. Und im Keller muss man noch wissen, wo abdrehen. Jedenfalls, ich kann euch sagen, das Krasse war noch, dass der Unterstock, wo die Patienten Ding hat, einfach kein Wasser gehabt in der Stunde. Wegen mir. Aber ich werde euch einfach sagen, manchmal ist so ein Bohrer, das ist manchmal wie so eine Kritik. Ja, man setzt an und am falschen Ort hier, zack, und dann hast du eine Sauerei. Es hat Konsequenzen, es hat, ja, es hat ein Ausmaß, wo man manchmal, ja, bei einer Sache ein bisschen mehr und weniger. Aber ich habe nachher einfach auch gemerkt, die Art bei mir Kritik und alles pflegen daheim im Privaten, was niemand sieht, das hat nachher Auswirkungen raus. Also es heisst, wir müssen uns nicht verwundern, wenn wir nachher bei den Arbeitskollegen oder untereinander in der Gemeinde plötzlich niemand mehr mit dem zu tun haben. Wenn du einfach von Grund auf kritisch bist. Und ja, das ist manchmal nicht so einfach. Aber jetzt gehe ich mal weiter. Ich werde mal weiterlesen, wie hat der Petrus reagiert. Ich lese von 11,4 bis 18. Da gab Petrus ihnen einen ausführlichen Bericht über das, was geschehen war. Als ich so begann, er in der Stadt Joppe war und gerade betete, hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken aus dem Himmel heruntergelassen wurde, bis es sich unmittelbar vor mir befand. Gespannt schaute ich hinein und erblickte die verschiedenen Tiere, Haustiere, wilde Tiere, Reptilien und Vögel. Jetzt hörte ich auch eine Stimme, die zu mir sagte, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete ich. Noch nie in meinem Leben habe ich von etwas Unheiligem oder Unreinen auch nur einen Bissen gegessen. Doch die Stimme aus dem Himmel wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde ich zum Essen aufgefordert. Danach wurde das Tuch mit allem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgezogen. Die Vision war kaum vorüber, da standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir uns befanden. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen, was ich dann auch tat. Diese sechs Brüder hier, die ich aus Joppe mitgebracht habe, begleiteten mich. Wir betraten das Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte, und er erzählt uns, er habe einen Engel in seinem Haus stehen sehen, der zu ihm gesagt habe, schicke Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Was er dir zu sagen hatte, wird dir Rettung bringen, dir und allen, die in deinem Haus leben. Ich hatte eben erst begonnen, in den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam, genau wie damals am Pfingsttag auf uns. da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet.
Hoi, heute. Genau, das ist der Petrus. Einer von meinen Lieblingsmann in der Bibel. Stell mir vor, der Petrus ein Argentinier gewesen wäre und der Herr sagt, schlachtet und iss. Kochschürze angelegt, Malbec vor die Knochen und davon grillieren. Aber er ist nicht Argentinier gewesen. Er ist ein Jude mit ganz vielen Prägungen. Er ist ein Jude, der Leben lang gehört hat, Gesetze halten, Regeln halten, wo er hat gehört, einfach dich nicht mischen mit anderen Völkern. Du bist ein auserwählter Volk. Das sind die Prägungen, die Petrus hatte. Und seine Reaktion, was passiert denn? Genau so wie Christoph gesagt hat, eigentlich er kam in eine Welle von der Kritik von seiner eigenen Familie. Und ich weiß nicht, wie für euch ist, wenn eine Kritik kommt. Oder wenn ich Petrus beobachte, sein Leben, der Petrus hat so wie zwei verschiedene Reaktionen. Und ich sehe mich in beiden. Eine entweder extrem impulsiv, also jemand tut ein bisschen blöd, also du hast zwei Ohren, eine haut die ab. Kannst immer nur eine haben. Oder extreme Menschenfurcht verkriechen. Das ist, gell, ist schon mega krass, die zwei Sachen. Du manchmal denkst, Leute, die extrem so frontal sind, oder dass ich könnte Menschenfurcht haben. Der Petrus hat beides. Entweder ist er voll Feuer und Flamme und manchmal hat es ihn verwünscht und mich niemand mehr zum Gesehen. Genau, Menschenfurcht. Macht ihr euch erinnern am Feuer, wo die Leute gefragt haben, ah, du bist der, der mit Jesus unterwegs ist, und er, nein, ich kenne ihn nicht. Er hat dreimal, wieder dreimal, gell? Dreimal, aber nein, ich kenne ihn nicht. Später in Galater 2, 11 bis 13, das könntet ihr selber nachher daheim lesen. Aber es geht um dem Thema und ist später als diese Situation. Er ist dort gleich reingehauen, wo er sich einfach geschämt hat, mit den Heiden zusammen essen und hat sie verstellt. Manchmal, wenn die Juden gekommen sind und das gesehen haben, hat sich geschämt und er ist einfach wieder abgehauen. Genau, ja. Einfach dort in der Menschenfurcht innen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne beides. Manchmal kann ich sehr impulsiv sein. Manchmal kämpfe ich auch mit Menschenfurcht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es fühlt sich so an für mich. Menschenfurcht lähmt. Genau. Wenn jemand eine Kritik oder eine Meinung sagt, traust du fast nicht etwas sagen. Manchmal beschäftigt dich den ganzen Tag, was du gesagt oder gemacht hast. Kannst du dich umdrehen und etwas, was du vielleicht gesagt hast? Ganz krass, ob du richtige Antwort gegeben hast. Manchmal kannst du gar nicht klar denken. Hast du das Gefühl, jetzt muss ich mich anpassen? Kommt die Angst, Beziehung zu verlieren? Am Schluss bist du erschöpft und mutig. Also die Kreisli kenne ich sehr gut. Was wir können verstehen, was kann Menschenfurcht machen? Ich habe eine Freundin, sie arbeitet in einem Bauernhof. Genau, und sie hat ja beim Eierputzen, genau, sie hockt nicht da, sie hat nicht, kein Problem, ich nehme von da hin. Sie hat aber eine Phobie, sie hat Phobie von Müslis. Wenn du dort arbeitest, musst du damit rechnen, dass irgendeine eine Maus kommt. Sie hat erzählt, sie hat jeden Morgen gebetet, dass niemals eine Maus einfach, sie, einfach vor den Augen steht. Und ich sah sie, dass eine ist, sie war am Eierputzen gewesen, und hat gerade die Schachtel in der Hand gehabt. Und plötzlich sieht, dass fühlt sie sich beobachtet und schaut auf die Seite. Und da ist eine Maus, die sie anschaut. Sie war so gelähmt. Eier sind natürlich überall verteilt. Und sie hat gesagt, was soll ich machen? Sie hat nicht mehr können denken, wirklich klar denken. Ich konnte nicht vorstellen, was sie gemacht hat. Was hättest du gemacht denn? Sie hat ihren Nattel genommen, hat einen Ringtone von einem Büssi rausgesucht und miau. Und das hat so gemacht, oder? Im Müsli hat sie ja geschaut und ist nichts passiert. Müsli ist immer noch da gewesen. Aber es ist vielleicht lustig in dieser Situation, aber manchmal reagieren wir, wenn wir eben als Kritik schauen uns an. Und manchmal machen wir jetzt Sachen, die nachher bereuen oder einfach, die nichts bringt. Genau, wir sind einfach in der Angst, in der Lähmung. Und in dieser Situation stelle ich mir vor, Petrus ist da, kommt die Kritik, oder? Und nach seinem Charakter könnte er sagen, okay, ich haue die Ohren alle ab. Oder ich schwiege, ich sage nichts, ich haue ab. Aber er hat anders reagiert. Es ist für mich ein Bild, wo einfach der Petrus eine Offenbarung bekommen hat. Was hat er gemacht? Er hat seine persönliche Zeugnis erzählt. Er hat gesagt, er hat die Kritik gehört und er hat nicht davon verteidigen oder erzählen, ich weiß nicht was. Er hat gesagt, als ich dort in Joppe war, oder wo ist das passiert ist, in Caesarea, ist das und das und das und das passiert. Ist das und die Leute. Er hat einfach seine eigene Statement erzählt. Manchmal so eine Stunde beim Petrus, mehrmals sind so, dass der Herr dreimal etwas sagen musste. Das bei ihm einfach so wie, aha, genau, in seiner Gnade, der Herr zeigt uns das. Genau, was passiert, wenn ich mich kritisiert fühle? Versuche mich verteidigen? Oder nehme ich das persönlich? Werde ich bitter? Oder haue Ohren ab? Also werde ich hässig und fange an zu verteilen? Wir können uns auch einig machen mit der Kritik. Das heißt, wir kommen in die Rebellen und sagen, ah, das stimmt. Und kommen mit einer richtende Haltung auch dazu. Oder wir können uns in eine Ecke stellen und schweigen. Oder wir können uns eins machen mit der Botschaft von der Gnade durch Jesus. Mit einem frommen Denken können wir wirklich Gott manchmal im Weg stehen. Ich habe mir überlegt, dieser Spruch habe ich schon mal gehört in meinem Leben. Das, was ich rein gemacht habe, sollst du nicht das unrein behandeln. Ich habe mir überlegt, wo habe ich das schon mal gehört. Dann habe ich gemerkt, das habe ich gehört in unserem Haus, in die Hochi, wo meine Mama gekocht hat. Und ich habe gesagt, kannst du die Hochi super hinterlassen? Und ich habe gesagt, was ich rein gemacht habe, sollst du nicht das unrein behandeln. Genau, ja, ich habe mich schon dort gesehen mit den Lümpeln, oder? Und ich merke, das funktioniert genau so. Wie können wir Gott im Weg stehen? Weißt du, also ist unmöglich, oder? Ich stehe in der Küche, ich stehe ihm im Weg. Also er ist am Kochen, oder? Und ich stehe tatsächlich in ihm weg. Ich räume alles auf, oder? Er braucht dann einen Löffel, oder? Dann ist er weg, plötzlich in die Maschine rein. Da, wo ist der Löffel? Ja, ist weg. Genau. Oder kann ich einfach schauen, wo er aufgemacht hat, die Griffe einfach schnell putzen und bin ich mit der Lumpe einfach schauen, wo ich gesagt, Schatz, ich bin am Kochen, du stehst mir einfach im Weg da. Für mich ist wirklich so ein Bild, wie manchmal mit unserer richtenden Haltung, mit der Lümpeln. Das kann sie verurteilen. Wie kann er mir im Weg stehen, dass er sein Werk kann ich weitermachen, weil wir einfach dort umstehen. Und suchen wir bis die letzten Flecken. Wo hat es Flecken? Kann sie aber auch mich ausreden? Angst? Manchmal Bequemlichkeit? Ich stehe mit dieser Lümpel von der Bequemlichkeit im Weg. Kritik? Gleichgültigkeit? Und Dankbarkeit? Und ist Bitterkeit, Unvergebenheit und so weiter. Vielleicht kommen dir Sachen in den Sinn, vielleicht ist etwas, wo der Herr einfach vor dir steht und sagt, hey, gib mir das Tüchli. Schau mal, was ich koche, schau mal das Gericht, das ich mache. Ich brauche ganz verschiedene Gewürze, ganz verschiedene Sachen zum Kochen. Es muss nicht nach Eis aussehen. Gib mir das Tüchli. Was mich berührt hat, auch von diesem Teil, ist, dass manchmal stellen wir uns einfach beim Petrus, aber eigentlich sind wir alle Heiden da drin, außer jemand ist Jude da. Nicht. Also das heisst, wir sind alle unreine Stück am Fliegen. Da auf dieser Tüchle sind wir alle, wo der Herr in seiner Gnade einfach gereignet hat. Wir sind einfach alle, die auf dieser Tüchle sind, ganz unterschiedlich. Wir gehören zu der, aber der Herr hat uns gereignet durch seine Gnade. Wir wollen zwei Bibeltexte lesen, Römer 12, 3.
Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchternem Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat.
Und 1. Korinther 1, 27.
Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott der Welt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott der Welt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtend ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott der Welt, damit an sich kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt.
Das, was wir meinen, ist dreckig, schon rein. Das hat der Herr erwählt. Er hat dich und mich erwählt. Was passiert, wenn ich herstehe und mein Statement gebe? Es kann sich als Leute verrückt werden. Auf dieser Geschichte steht im Vers 18, Kritik hat verstummt. Es hat aufgehört. Und die Leute haben umgedreht und haben auch von der Herr gepriesen für das, was passiert. Und da habe ich mir überlegt, in meinem Leben, wo eben, ich habe euch erzählt, ich habe jahrelang mit Menschenfurcht gekämpft. Und manchmal habe ich nicht getraut, Sachen richtig so zu sagen, wie meine Überzeugungen sind. Einfach, weil ich gedacht habe, die Leute vielleicht mögen mich nicht mehr oder gehen einfach von mir weg, Angst, Beziehung zu verlieren und so weiter. Und das war so, dass der Herr hat wirklich einen Weg in meinem Leben gemacht. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin nie getraut, bei ihr, sie einladen, in den Latinas zu treffen. Weil ich dachte, sie will... Sie wird sicher nicht kommen. Sie wird sicher nicht kommen. Ich traue gar nicht einladen. Und ich habe so eine Vorstellung, wie etwas wird sie. Dann habe ich sie eingeladen und sie ist so eine von den Trösten von allen. Und das mir wieder aufzeigt, meine Vorstellungen. Wann ist etwas reins? Was ist super? Warum manchmal traue ich mich nicht, meine Überzeugungen weiter zu sagen? Das kann eine Chance sein für Menschen. Manchmal denken wir auch, okay, kritisiert und nachher sage ich, was ich denke und das ist flutsch und weg. Es kann sein. Aber es kann sein, dass es eine Chance ist, für Menschen umzukehren. Und dass Menschen sehen, was Gott macht.
Ich habe mir noch Gedanken gemacht, wie können wir eine kritische Haltung oder eine beleidigende Haltung stoppen. Ich bin jetzt auf einen Bibelvers gekommen. Und dort heißt es, 1. Thessaloniker 5, 15, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Ich glaube, das ist wirklich mit dem zu tun, in dem, dass ich im anderen das Gute unterstelle. Hey, ich habe viel Gnade erlebt, viel. Da sind wir doch auch gnädig mit den anderen. Ich würde mal weiterlesen. Apostelgeschichte 11, 19 bis nicht ganz fertig. 27. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Genau. Antiochia. Genau, ein Ort von Erweckung. Genau, vielleicht auch gleich. Dort werden Christen das erste Mal Christen genannt. Ja, der Barnabas ist nachher dort hingesendet worden. Und was spannend ist, da steht, die Leute sind von Zypern und von Kyrene, heisst sie in den Elbenfeldern. Kyrene ist Libyen, also das ist noch ein weiter unten da. Und sind von da gekommen und sind nachher da oben. Das sind dann nicht so kleine Reisen. Und dann ist er nachher auf Tarsus zum Paulus, wo der ist da gewesen. Und dann sind sie wieder zurück. Und dann sind sie auch da geblieben. Und haben die Leute im Glauben unterwiesen. Und sie sind wirklich, sie haben den Leuten Mut gemacht. Und man kann wirklich merken, dass Gottes Gnade für alle Menschen dort passiert ist. Es ist etwas passiert, wo die Leute angezogen hat. Die Leute sind gekommen. Das ist ein Kontinent bewegt worden und wir merken dort, dass sie unterwiesen haben, sie sollen ungeteilter Hingabe treu bleiben. Und ich glaube, das redet auch wirklich heute zu uns. Dienen wir in allem, was wir machen, mit ungeteilter Hingabe? Oder stellen wir Menschen oder Dienst in die Hierarchie?
Ja, wir wollen jetzt unsere Zeit nehmen für Worship. Nehmen wir diese Fragen im Herzen, in der Zeit, wo wir den Herrn anbeten. Herr, wo stehe ich dich im Weg? Wo kannst du nicht wirken, einfach weil ich mit den Lümpli rumlaufe und wo die Sachen, habe ich das Gefühl, du hast noch nicht rein gemacht. Du hast nicht genug gut gemacht. Herr, wo überhebe ich mich über Menschen? Was heißt nüchterne Selbsteinschätzung? Für mich heißt, ich gehöre zu dieser Türchen. Aber durch Gottes Gnade bin ich geheilt. Durch seine Gnade bin ich wiederhergestellt. Durch seine Gnade bin ich gereinigt. Bin ich gerecht erklärt worden. Ich gehöre dort, aber in seine Gnade hat er mich erreicht. Wenn ein Weg gesperrt ist, kommt man nicht weiter, oder? Und denke ich, wenn wir vor dem Herrn stehen und ich sein Werk nicht machen, kommen wir nicht weiter. Vielleicht merkst du oder kommen dir Erinnerungen oder einfach der Heilige Geist redet zu dir, wo es ein Gebiet in deinem Leben, wo du nicht weiterkommst, wo du das Gefühl hast, ach, ist immer das Gleiche, dort ist so wie der Himmel zu. Es passiert nichts. Oder vielleicht sind keine Früchte, oder vielleicht faule Früchte. Wir wollen wirklich euch ermutigen, dieser Sperrung lüpfen. Einfach in Demut vor dir herkommen, im Herzen wirklich zu unterst kommen. Erkenne, von wo kommen wir und was er für uns da hat. Umkehren, Buß tun, gib dem Herr Raum, dass er wirken kann.
Ich habe kürzlich eine krasse Aussage gehört. Der Teufel hat ein Lieblingsmöbel. Das ist die lange Bank. Ich kann es auf die lange Bank schieben. Oder wenn wir seine Stimme hören, reagieren wir darauf. Und ich werde euch Mut machen, wenn ihr merkt, hey, da, in dem Teil meines Lebens will ich aufräumen. Geht zu eurem Leiter. Oder wir sind auch nach dem Worship da vorne Leute, die gerne für euch Zeit nehmen. Nutzt die Chance. Heute ist ein Tag der Gnade. Amen. Thank you.